Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ein rostiges Schwert, von Grünspan überzogene Kupfermünzen und Unmengen Tonscherben. Das sind die klassischen Funde der Archäologen. Aber wenn unsere Gesellschaft das Metall recycelt, Rechnungen mit Kreditkarten bezahlt und Alltagsgeräte aus Kunststoff benutzt, was werden Archäologen der Zukunft dann von unserer Zeit finden? Welche Spuren wird die digitale Welt der Computer, Clouds und Handys hinterlassen? Selbst Telefonzellen sind jetzt Museumsstücke. Seit Januar dieses Jahres werden sie abgebaut. Matthias Henjes hat bei Museumsleuten, Materialforschern und IT-Spezialisten nachgefragt, was die Spartenforscher der Zukunft vermutlich ausgraben werden.
Sie liegt auf der Seite, die gelbe Telefonzelle der Bundespost. Aber sie hat es ins Museum geschafft. Die Ikone deutschen Designs wird im Magazin des Deutschen Kunststoffmuseums in Oberhausen aufbewahrt. Dabei würde sie auch lange im Freien überdauern, wie Dr. Wolfgang Schepers, Präsident des Kunststoffmuseumsvereins, festhält.
Das ist doch GFK, oder?
Ja.
Also glasfaserverstärkter Kunststoff. Kennen wir so aus dem Bootsbau zum Beispiel, ja. Und die Art und Weise, wie die ganze Kabine, sage ich mal, das ganze Häuschen eben abgerundet ist, erinnert natürlich auch sehr stark an sonstige Formgebungen aus dieser Zeit Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
Professorin Friederike Wentig, Kunststoffexpertin an der Technischen Hochschule Köln, ergänzt.
Klar, man sieht den Gebrauch. Man sieht dann bei diesem schwarzen Griff, da ist es dann eher dieses ständige Anfassen von den Händen. Das heißt, auch der Schweiß ist ja auch schwefelhaltig mit Feuchtigkeit verbunden, dass das zu dieser Mattigkeit führt. Und das größte Problem sind diese schwarzen Elastomere, diese Dichtungen. Das ist sicherlich das empfindlichste Material. Aber bei der Telefonzelle würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
Man kann also annehmen, dass Archäologen der Zukunft eine Telefonzelle ausgraben würden. Was werden sie in 100 Jahren noch von unserem Alltag finden? Vermutlich viel Plastik, weil Kunststoffe im 20. Jahrhundert zum nahezu konkurrenzlosen Werkstoff für Gebrauchsgüter jeder Art geworden sind. Einwegbestecke, Druckergehäuse, Handyschalen, alles aus Kunststoff. Wie viel wird davon bleiben? Friederike Wentig kann diese Fragen beantworten. Sie hat Ende letzten Jahres das Forschungsprojekt QVERCO abgeschlossen. Ein interdisziplinäres Team hat untersucht, wie Kunststoffe altern und wie ausgewählte Objekte aus Plastik im Museum am besten konserviert werden können. Wer in Oberhausen im restaurierten Speicher der Gute-Hoffnungs-Hütte in den vierten Stock hinauffährt, in das Magazin des Kunststoffmuseums, das leider keine eigenen Ausstellungsräume hat, findet jede Menge Anschauungsmaterial. Zum Beispiel Haushaltsbedarf der 50er Jahre. Einen weißen Plastikeimer, gefüllt mit dem Klebstoff Pelikanol, darauf Tüten Bonawachs. Auf einer Sprühflasche grinst Meister Propper, daneben steht ein Stapel bunte Wäschekörbe. Einen zart grünen Korb nimmt Friederike Wentig herunter. An der ovalen Form und der umlaufenden Rille in der Wandung erkennt man noch das Vorbild, die Zinkwanne, die Hausfrauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts benutzten. Vorteil des Plastikkorbs? Er ist leichter und hat keine scharfen Kanten. Aber wird das weiche Polyethylen so lange halten wie früher das Zink?
Bei guter Pflege können die frühen Polyethylene natürlich auch, denke ich mal, schon auch 100 Jahre halten. Die Frage ist dann, wenn man jetzt an die Archäologie der Zukunft denkt, wenn ich die Zinkwanne und die Polyethylenwanne vergrabe und sie dann nach 100 Jahren wieder ausgrabe, was da ist, ich denke, da haben wir bei beiden nicht mehr viel. Weil natürlich unter der Erde gewisse Feuchtigkeit da ist und die Polyethylenwanne sicherlich degradiert wird, aber die Zinkwanne auch korrodiert ist.
Will man Kunststoffprodukte als Zeugnis der Kulturgeschichte bewahren, müssen Wäschekörbe ebenso wie Plastikeimer oder Bonawachstüten dunkel und kühl gelagert werden. Entscheidend für die Konservierung ist die Kunststoffsorte. Kabel aus Weich-PVC etwa kommen in abgeschlossene Kisten. Objekte aus Zellulose in luftdurchlässige, damit daraus frei werdende Weichmacher entweichen können. Je neuer der Gegenstand, desto schwieriger wird es. Weil Chemiker das Material immer präziser an den Verwendungszweck anpassen können, nimmt die Vielfalt der Kunststoffe rapide zu. Obendrein werden die Sorten nach Bedarf gemischt.
Hier bin ich wirklich auf die Naturwissenschaften angewiesen, weil ich davon ausgehen kann, dass jedes Objekt, was ich in die Hände bekomme, ein vollkommen anderer Kunststoff ist. Ob das nur eine Abdeckung vom Drucker ist oder ob das ein Stuhl ist oder bleiben wir bei dem Beispiel Drucker, da kann es sogar so sein, dass die Abdeckung und die Lade, wo das Papier gesammelt wird, das Gedruckte, unterschiedliche Kunststoffe sind und das Gehäuse auch nochmal aus einer anderen Zusammensetzung.
Kaum zu sagen, was davon erhalten bleibt und was nicht. Vermutlich werden Ausgräber nur noch Einzelteile dieser Kunststoffprodukte finden. Der Wandel, den die Gesellschaften des globalen Nordens gerade durchmachen, wird sich jedenfalls in den Funden der Archäologen widerspiegeln. Bauschutt, insbesondere Beton, werden sie noch in großen Mengen auf den Deponien finden. Doch das Recycling, das Ressourcen schont, macht es Forschern schwerer, Kulturen der Vergangenheit zu rekonstruieren. Metalle wie Stahl, Kupfer und Aluminium werden sie kaum noch finden. Sie werden großenteils schon jetzt wiederverwertet. Und was ist mit neuen Materialien, die für den Beginn des 21. Jahrhunderts typisch sind? Glasfasern und Silizium? Oder dem Lithium für die Batterien in Elektroautos? Eine Versuchshalle am Institut für Werkstoffkunde der Universität Hannover. Mit einem Hochdruckwasserstrahl durchtrennt ein Student eine Platte aus Hightech-Kunststoff. Ein Team um Professor Hans-Jürgen Meyer untersucht hier, wie man die Rotorblätter von Windrädern zerteilen und recyceln könnte. Sie sind aus einem mit Glasfasern verstärkten Kunststoff. Bisher landen sie auf der Deponie, nachdem sie ausgedient haben. Und wenn Archäologen eines Tages dort graben?
Dann würde man hinterher nur dieses Glasfaserskelett finden. Der Kunststoff, der würde dann entsprechend sich zerlegen. Den würden Sie dann hinterher nicht mehr sehen irgendwann.
Wenn von dem Kunststoffverbund nur noch Glasfasern übrig sind, könnte es Ausgräbern schwerfallen, ihre frühere Funktion zu bestimmen. Dagegen würden ihnen unsere Kommunikationsnetze aus Glasfaserleitungen ein klares Bild liefern.
Die wüssten dann, dass wir dann Glasfasern verlegt haben, dass wir die entsprechende Technologie hatten. Ja. Ich nehme an, dass diese Systeme für deutlich längere Zeiträume gedacht sind. Also mit 100 Jahren würden sich da wahrscheinlich keine großen Veränderungen ergeben. Aber da die Sachen ja in der Regel im Erdboden vergraben sind, die sind ja eigentlich in einem Mantel versehen, damit da kein Umgebungsmedium drankommt, das hält sich ja tausende von Jahren.
Das Fahrzeug der Zukunft soll das Elektroauto sein. Doch für sein Herzstück, die Lithium-Ionen-Batterien, fehlt noch ein umfassendes Recycling-Konzept, erklärt Hans-Jürgen Meyer. Sie müssen daher als Sondermüll entsorgt werden. Die Wiederverwertung, die aufwendig und gefährlich ist, rechnet sich bisher nicht, denn der Markt ist noch zu klein. Und Silizium, der Schlüsselwerkstoff der Jetztzeit? Hochreines Silizium wird sowohl in Solarpanels als auch in Millionen Speicherchips für Computer und Handys verarbeitet. Wie steht es da mit dem Recycling?
Sie müssen überlegen, wo ist das Silizium hinterher? Das ist ja vielleicht in Ihrem Handy, in Ihrem Computer. Dann haben Sie ein kompliziertes Gesamtsystem. Und wenn Sie das recyceln wollen, müssen Sie sich fragen, welche Komponenten recycle ich denn? In so einem Handy ist zum Beispiel relativ viel Gold, was man gerne gewinnen möchte. In so einem Handy ist zum Beispiel auch Tantal, was man gerne gewinnen möchte. Momentan muss man sich entscheiden, entweder Gold oder Tantal. Dann entscheidet man sich für das Gold.
So wird ein großer Teil der Handys und Computerboards ohne das Gold und die leicht entfernbaren Kabel und Magneten erhalten bleiben.
Also nach 100 Jahren würde ich sagen, würden Sie fast nichts sehen, außer vielleicht noch ein paar so Korrosionsschäden an der Platine. Ansonsten würde sich da nicht viel verändern. Ja, der Platinenträger selber ist auch ein glasfaserverstärkter Kunststoff in der Regel. Die Kontakte sind alle aus Gold, da passiert auch relativ wenig dran. Dann gibt es noch einige Lötstellen, denen würden Sie vielleicht eine Korrosion ansehen, aber viel mehr passiert da nicht.
Doch was können diese Funde den Archäologen schon verraten? Sie müssten die digitalen Daten rekonstruieren, die darauf gespeichert waren. Und das wird sie wohl vor viel größere Probleme stellen als die Entschlüsselung von Schriftzeichen auf Tontäfelchen.
Zum einen muss ich diese digitalen Daten erstmal überhaupt noch vollständig haben. Und dann ist die Herausforderung, wie kann ich diesen Datenstrom dekodieren? Also wie komme ich auf die Inhalte?
Man braucht zweierlei, sagt Tobias Steinke, Experte für Informationstechnik bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. Ein Gerät, um den Datenstrom abzuspielen, und eine Software, die die Daten dekodiert. Doch Computer, Betriebssysteme und Anwendungsprogramme veralten innerhalb weniger Jahre. Und in der neuen Version sind ältere Dokumente meist nicht mehr lesbar. Die Deutsche Nationalbibliothek ist gesetzlich verpflichtet, von allen Publikationen aus Deutschland ein Exemplar für die Zukunft zu bewahren, auch von digitalen Veröffentlichungen. Dafür ist Tobias Steinke zuständig. Er zeigt, wie man mit einer Emulation, einer virtuellen Rekonstruktion des alten Betriebssystems Windows XP, eine gut 20 Jahre alte CD-ROM wieder abspielen kann.
Jetzt hat man hier quasi einen Desktop von einem alten Windows XP-System innerhalb eines Browserfensters auf einem aktuellen Windows-System. Dann kann ich jetzt genauso bedienen, wie ich es damals konnte. Und dann weiß man, dass da jetzt eine CD drin liegt, dass ich eine Setup-Exe starten muss, also ein Programm, um das zu installieren. Der Prozess ist der gleiche wie damals. Im Endeffekt habe ich dann ein Icon, mit dem ich das Weltraumlexikon, das All, starten kann.
Häufig sind es enthusiastische Laien, die alte Betriebssysteme wiedererschaffen. Zum Beispiel, weil sie Computerspiele aus ihrer Jugend noch einmal spielen wollen. Mit diesen weltweit verbreiteten Communities kooperiert die Deutsche Nationalbibliothek, wenn sie Emulationen braucht.
Sobald wir von statischen Dokumenten reden, also Texte, Bilder, Audio, Dateien und so weiter, dann ist eine Konvertierung in ein aktuell nutzbares Format in der Regel das effizientere Verfahren.
Durch eine Konvertierung können Daten einfach in ein neues Format überführt werden. In Word geschriebene Texte mit der Endung .doc etwa in das aktuelle .docx. Und von diesem eines Tages in das nächste Format. Eine mühsame, ewige Migration, wie Informationstechniker sagen. Mit diesen beiden Verfahren muss die Nationalbibliothek digitale deutschsprachige Publikationen für künftige Leser sichern. Aber Bücher sind nach Jahrhunderten noch lesbar. Wird es auch bei digitalen Veröffentlichungen eines Tages so sein? Wird es einmal ein Ende haben, dass die marktbeherrschenden Softwarekonzerne ältere Texte durch ständige Generationswechsel unlesbar machen? Benjamin Ducke, Direktor für Informationstechnik beim Deutschen Archäologischen Institut, ist überzeugt, dass künftige Forscher einfach lesen können, was auf den Festplatten aus der Vergangenheit erhalten ist.
Grund ist, dass es sehr große Bestrebungen gibt, in der digitalen Welt Dinge auch zu standardisieren und auch offen zu dokumentieren. Und es gibt eine große Bewegung mittlerweile auch von Menschen, die dafür sorgen wollen, dass diese Dinge so erhalten bleiben, dass man sie lesen kann. Also da mache ich mir, was diese Dinge angeht, die geringsten Sorgen, ehrlich gesagt.
Die Forscher der Zukunft werden weit mehr digitale Spuren der Vergangenheit auswerten als materielle. Alte Festplatten und Handys liefern eben ganz andere Mengen an Informationen als ein paar Brocken Beton oder eine Telefonzelle. Was für Daten könnten das sein?
Werden wir da auch jede Menge Zeug finden, was die Leute quasi vergessen haben, von ihrer Festplatte zu löschen. Riesige Datensammlungen, die einfach nie so richtig durchsucht worden sind und die man nicht richtig ausgemistet hat. Es gibt schon Hinweise darauf, dass auch im Internet jede Menge Datenleichen dabei sind. Aber ich denke, da kommt noch was anderes dazu in der digitalen Welt, dass man nämlich Dinge wirklich einfach und originalgetreu kopieren kann.
Und man kann im virtuellen Raum nicht nur originalgetreu kopieren, was man bewahren möchte, man kann es eben auch im Handumdrehen weiter versenden. Also werden massenhaft Bilddokumente erhalten bleiben. Fotos, Videos, auch Audioschnipsel, erwartet Ducke. Bilder vom Junggesellenabschied, Spots von Influencerinnen und Ratgeber für die Reparatur einer Waschmaschine. Stoff für die Archäologie der Zukunft. Das Fach wird sich dabei noch stärker einer Naturwissenschaft annähern als bisher schon.
Die Archäologie hat schon immer viele Wurzeln gehabt. Sie hat sie auch in den Naturwissenschaften gehabt. Sie hat sie natürlich auch in dieser ganzen antiquarischen Bewegung gehabt. Natürlich auch in der Kunstgeschichte, natürlich auch in den Geisteswissenschaften und den Sprachwissenschaften. Aber auch dieses naturwissenschaftliche Fundament und die naturwissenschaftliche Methode war schon immer irgendwie präsent. Und die Archäologie hat übrigens auch sehr, sehr früh damit angefangen, Informationstechnik, mathematische Methoden und Statistik zu verwenden. Spätestens in dem Moment, wo den Leuten klar geworden ist, dass wir solche extremen Fundmengen produzieren, dass man diesen Sachen nur noch mit Statistik irgendwie Herr werden kann.
In Zukunft werden Archäologen also Statistikprogramme beherrschen, mit Genetikern diskutieren und Software für die Bildverarbeitung bedienen müssen. Sie werden andere Werkstoffe finden als heute. Und daran erkennen, dass in unserer Lebensweise ein grundlegender Wandel stattgefunden hat. Beton wird immer noch auf den Deponien liegen. Aber sie werden aus Computerboards und Handys Unmengen Datenmüll auslesen und statt Metallen Glasfasern und hochspezielle Kunststoffe ausgraben. Und falls Sie einmal auf eine gelbe Telefonzelle stoßen, werden Sie dann wissen, dass die schon in unserer Zeit ein Museumsstück war?